Wisst ihr, und wenn wir beten, dann kommen wir, und das ist gar nicht verwerflich, der Gedanke, aber meistens, wenn wir uns zum Beten treffen, dann haben wir oft so eine Liste von Dingen, wo wir sagen, hey, das stört mich, da habe ich gerade Probleme, und die bringen wir vor Gott, oder? Wer betet so? Hand mal aufs Herz, also ich bin ganz oft so, ganz ehrlich. Wenn du ehrlich bist, dann machst du das auch. Und wie gesagt, es ist gar nicht so verwerflich, aber diese Woche hat Gott mir nochmal ganz neu ein Thema, das wahrscheinlich auch wieder, wenn es ums Thema Gebet geht, für die meisten gar nichts Besonderes und Neues ist, mir aber nochmal neu aufs Herz gelegt. Ich habe diese Woche den Epheserbrief gelesen und habe mir dann gedacht, das gucken wir uns heute mal zusammen an. Und ganz grob könnte man das Thema mit Fürbitte überschreiben oder auch Gebet für andere. Und ich glaube, dass das ein ganz essentieller, ein ganz essentielles Werkzeug in unserem Werkzeugkasten des Gebets sein darf, dass wir für andere beten. Weil wir ganz oft eben, wenn wir beten, so, ich habe meine Sorgen, meine Probleme, die breite ich vor meinem Gott aus und sage, hey Gott, das und jenes. Und dann aber auch nochmal so bewusst machen, auch für Menschen vielleicht zu beten, die ich jetzt gerade gar nicht bewusst kenne. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, für meine Eltern oder so bete, dann ist das ja auch eine Sorge eventuell, die ich ja auch auf meiner Liste habe. Aber wenn ich sage, hey, es gibt Menschen, die haben eigentlich gar nichts mit mir zu tun, aber ich bete trotzdem für diese Leute, dann hat es einen anderen Charakter nochmal. Und das ist mir aufgefallen, als ich den Epheserbrief gelesen habe. Und wer den Epheserbrief kennt, der weiß, dass es so ganz grob in zwei Bereiche eingeteilt wird. So am Anfang geht es um das Thema Einheit, also was wir in Christus bekommen haben. Also Einheit in Christus, was bedeutet es, dass wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir ihn in unser Leben akzeptiert haben. Und im zweiten Teil geht es um das Thema Einheit im Leib, also das Konkrete, wie können wir es dann umsetzen oder wie sollten wir es umsetzen. Also da gibt es dann so tolle Sachen wie, dass Paulus den Leuten empfiehlt, geht nicht zornig ins Bett, sondern klärt eure Streitigkeiten, bevor ihr ins Bett geht. Warum? Weil es macht was mit euch. Verschafft euch mindestens unruhigen Schlaf. Oder wo Paulus erklärt, wie das Thema Unterordnung in Ehe und Gemeinde funktioniert. Wo Paulus zum Beispiel kommt und sagt, wenn ihr Frauen ordnet euch unter, und da hören die meisten Männer auf zu lesen, weil das ist ja schön, wenn sich Frauen unterordnen müssen. Ne? Aber Paulus sagt an dieser Stelle, eigentlich, wir dürfen das nur einfordern, dass sich unsere Frauen uns unterordnen, wenn wir bereit sind, unser Leben für sie zu geben, wenn es drauf ankommt. Wenn ich das nicht bereit bin zu tun, dann darf ich von meiner Frau auch nicht verlangen, dass sie sich mir unterordnet. Wäre nicht biblisch. Oder dass er sagt, bete für die Gemeindeleitung. Hier, ich habe erst überlegt, ob ich über die Waffenrüstung heute predigen möchte, aber dann dachte ich, nee, ich mache ein anderes Thema. Aber hier auch, dort heißt es am Ende, hört nicht auf, für die Leiter der Gemeinde zu beten. Und ich lade euch ein, das zu tun, nicht nur für mich, sondern wirklich für uns als Gemeindeleitung, für unsere Pastoren in der ganzen Family, nicht nur für unsere Pastoren, sondern für alle Pastoren, die im Reich Gottes unterwegs sind, dass wir immer wieder für Gemeindeleiter beten. Warum? Weil wir sind oft die Speerspitze, die vorne geistig steht und die so viele Kämpfe ausficht, die der Otto-Normal-Gemeindegänger nicht mitbekommt und wo so viele Menschen fallen. Hey, in den letzten 5 bis 10 Jahren habe ich so viele Pastoren scheitern sehen am Bereich Ehebruch, am Bereich sexuelle Verfehlungen jedweder Art. Ihr müsst mitbeten, dass uns das nicht passiert. Weil wir sind nicht so super Heilige, dass wir da völlig gefeit werden davor und dass uns da nie was passieren könnte. Deswegen lade ich euch ein, lasst uns das tun. Und ich habe mir gedacht, wir lesen heute aus Kapitel 1 mal die Verse 15 bis 23 und da habe ich so ein paar Nuggets drin. Aber wir fangen an, weil ich habe gemerkt, in den ersten Versen spüren wir schon total das pastorale Herz, das Paulus hat. Fangen mal an, Vers 15. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Krass, oder? Hey, Paulus hat, man könnte jetzt, wenn man das so liest, und das ist auch wichtig, dass man das nicht vergisst, der Epheserbrief, der wurde am Ende zum Epheserbrief, weil die Papyri in Ephesus gefunden wurden. So, es war an der Stelle, wo liebe Gemeinde Ephesus am Anfang steht, ist, könnte man sagen, eine Leerzeile. Und da war ein Dude unterwegs, der hat in den ganzen kleinen asischen Gemeinden den gleichen Brief vorgelesen. Und Paulus sagt es zu all diesen Gemeinden dort. Hey, ich habe von eurem Glauben gehört und von eurer Liebe zu anderen. Und deswegen bete ich jeden Tag für euch. Ich danke für euch und ich höre nicht auf. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird.
Wow.
Liebe ich. Hey, Paulus betet für Gemeindemitglieder, die er gar nicht teacht, also die er gar nicht belehrt und unterrichtet, dass ihre Erkenntnis und ihre Einsicht in den Offenbarungen Gottes so viel größer wird und so viel tiefer geht, wie er sich es nur vorstellen kann. Und ich glaube, Paulus hatte eine sehr hohe und sehr weite und breite Vorstellung von dem, was geht. Paulus betet ständig für die Gemeinden, damit ihre Erkenntnis größer wird. Und wisst ihr, es laufen ja unter der Woche ganz viele Dinge, die du als Sonntagsbesucher dieser Gemeinde und manchmal auch als Gemeindeglied gar nicht so mitbekommst. Zum Beispiel treffen wir uns als Pastoren und Gemeindeleitung zweimal die Woche, um für unsere Gemeinden zu beten. Also wir haben Dienstag oder Mittwoch, das wechselt ab und zu, haben wir unseren Staff-Tag, wo die ganzen Angestellten zusammenkommen. Und da sitzen wir am Tisch und dann erzählen wir uns, was ist in jedem Campus passiert. So, wenn ich das nicht hätte, würde ich nicht wissen, was in Stuttgart abgeht oder in Ehingen, weil da bin ich ganz selten. So, das heißt, ich höre dann zu, was die Kollegen erzählen und dann erfahre ich, dass in Ulm Freitag für Freitag zwischen 60 und im Schnitt 10 bis 15 Gäste jeden Freitag hatten, die zum Großteil Jesus nicht gekannt haben und eingeladen wurden und dazu kamen und jetzt Teil unserer Jugendkirche in Ulm sind. Und das feiere ich. Ich weiß nicht, ob ihr das feiert, aber hey. 60 bis 80 Jugendliche jeden Freitagabend. Ich hätte Freitagabends in meiner Jugendzeit hatte ich andere Dinge zu tun, wie in die Church zu gehen. Und deswegen finde ich, kann man da einen Applaus geben, weil ein Tommy, der einen super Job macht. Oder auch Simon Janicek, der die Jugendkirche hier, und korrigiert mich, aber ihr habt im Schnitt, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, so zwischen 15 und 25 Leute jeden Freitag gerade da. Und vor ein, zwei Jahren oder sowas waren es 3 oder so. 5, egal, das ist immer noch weniger wie vorher. Und wir sehen, hier wächst was. Warum? Weil ich glaube zutiefst, es liegt mir daran, dass wir auch dafür beten, dass es dort wächst. In Stuttgart, da gab es keine Jugendkirche, da gab es gar nichts. Da sind Leute auf die Straße gegangen und das sind in der Zwischenzeit 15 junge Erwachsene, sage ich jetzt einfach mal liebevoll dazu, die zum Teil von Jesus noch nie was gehört haben, die jetzt andocken und anfangen, ihre Fragen an den Glauben zu stellen und plötzlich Jesus kennenlernen. Hey, das ist ein Applaus wert. Und dafür beten wir, Woche für Woche. Wir treffen uns Freitagmorgens, ich habe vorhin gesagt, zu einer unchristlichen Zeit, mir fällt ein, 9 Uhr ist gar nicht so schlimm, aber egal. Wir treffen uns jeden Freitagmorgen als Pastoren und wir beten konkret für das Wochenende, dass Menschen hier in die Kirchen kommen, jeden einzelnen Campus, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie Teil der Mosaic Family werden, dass sie tiefer wachsen in ihrer Erkenntnis. Und ich glaube, das passiert, wenn wir hier schauen, was sich in dem letzten Jahr auch entwickelt hat. Es sind neue Leute dazugekommen. Und die sind nicht nur als Besucher einmal hier gewesen und haben gesagt, okay, war schön hier gewesen, jetzt gehe ich wieder, weil es gibt 1000 andere Dinge, die geiler sind wie hier. Nein, es sind Leute, die sind hier hängen geblieben und es sind Teil dieser Kirche, investieren sich in diese Kirche hinein. Und das, glaube ich, hat viel damit zu tun, dass wir kontinuierlich dafür beten. Ich glaube, es macht einen Unterschied, dass wir Woche für Woche gerade um die 20 Leute für unsere Gebetsabende hier haben. Warum? Es kommen Menschen zusammen, die sich diesen Wert, dass wir verbringen Zeit miteinander, wir beten miteinander, wir glauben groß und da passieren Dinge. Und wenn das nicht der Fall wäre, dann könnten wir es auch lassen, aber ich sehe eine Frucht, die da gesät wird und es ist stark. Und ich glaube, dass Gott da immer noch am Anfang ist und dass wir noch ganz viel vor uns haben, was wir gerade noch nicht sehen. Paulus betet für die Epheser in diesen Versen, wo wir gerade gelesen haben, dass ihre Erkenntnis, wer Jesus war, wie Jesus gelebt hat, dass sie tiefer wird. Und wisst ihr, wenn wir Jesus zum Vorbild haben und es sollte unser Ziel sein als seine Nachfolger, dann werden wir ihm immer ähnlicher. Das, auf das du dich fokussierst, zu dem wirst du werden. Wenn du dich auf deine Sorgen und deine Nöte fokussierst, dann wundere dich nicht, wenn die Sorgen und Nöte in deinem Leben so groß sind, dass du sie nicht mehr greifen kannst. Wenn du aber sagst, hey, ich fokussiere mich auf das, was das Wort Gottes mir sagt, wo das Wort Gottes mir Hoffnung gibt, dann werde ich anfangen, auch jemand zu sein oder jemand zu werden. Nicht von Klick und es passiert, sondern es wird ein Prozess sein, der mir hilft, dass ich eher auf das Positive schauen kann. Und ich glaube, wenn wir uns die Evangelien immer wieder anschauen und gucken, wie war Jesus? Und wisst ihr, wir haben ja oft diesen verklärten Jesus, den wir da erzählen und den Birkenstock-Sandalen, den Langhaar-Dude, der alle immer geliebt hat. Nein, Jesus hatte auch andere Seiten. Jesus hat auch mal Tische umgetreten und gesagt, so eine Geht nicht. So, und den predigen wir manchmal nicht so arg oft, aber den mag ich auch, den Jesus. So, warum? Weil ich mich mit ihm identifizieren kann und weiß, ich habe auch meine Momente, wo ich gerne mal Tische umtreten möchte und einfach mal die Sau rauslassen und weiß aber, okay, Jesus zeigt mir dann aber auch wieder, wie ich damit umgehen soll. Am Ende des Tages darf ich meine Mitmenschen lieben und soll sie, nicht nur dürfen, sondern ich soll sie lieben, aber es ist auch okay, ab und zu mal die anderen Gefühle zu haben. Wenn ich die Bibel nicht lesen würde, dann wäre das komisch. Es ist ähnlich wie, wenn dir jemand erzählt, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Hörensagen und eine Person zu kennen. Mein Freund Hiob in der Bibel gibt einen besonderen Vers, in dem heißt es, bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen. Und es hieß zu diesem Zeitpunkt, Hiob war der gerechteste Mensch, der gelebt hat zu diesem Zeitpunkt. Und Gott hat ein ganz hohes Maß, Gott hat mit ihm angegeben, Freunde. Ich weiß nicht, ob Gott mit dir gerade angibt oder nicht, aber mit Hiob hat er offiziell angegeben. So, und dieser Hiob kommt und sagt am Ende, bisher kannte ich dich nur von Erzählungen, jetzt habe ich dich erlebt. Wir können Jesus nachfolgen, indem wir Dinge über ihn hören und ihn nicht kennen. Jesus selber ist ziemlich krass und sagt, es wird Menschen geben, die sagen nachher im Himmel, aber wir haben doch Herr, Herr gesagt. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur von anderen uns erzählen lassen, wer war dieser Jesus, was hat er gemacht, nicht nur was Pastor Sven hier von der Bühne erzählt oder alle anderen, sondern wirklich meine Bibel in die Hand zu nehmen, zu studieren, zu sagen, hey Jesus, was, wie hast du das gemacht, wie hast du das, wie hast du da gelebt, was hast du dort gemacht, warum hast du das so gemacht? Und das erfahre ich nur dann, wenn ich da drin lese. Weil genauso, wenn du jemanden hast, der sehr kritisch ist, Jesus gegenüber, und dir von Jesus, oder nicht nur Jesus, sondern überhaupt, wenn du, nehmen wir es, machen wir es einfacher, dir erzählt jemand was über eine Person, die die Person nicht mag. Was wird er eher über diese Person erzählen? Die positiven Aspekte der Person oder eher die negativen? Also wenn ich Bedenken gegenüber jemandem habe, dann bin ich so jemand, der sagt, hey, ist voll der coole Typ, aber hat auch seine Macken. Und dann fange ich an, über die Macken zu reden. Wenn ich jemanden total gut finde, dann werde ich die ganze Zeit eigentlich nur das Positive erzählen und sagen, ja, das ist natürlich ist auch ein bisschen, aber das ist nicht so wichtig, aber das ist eine krasse Person. Ne? Und es macht einen Unterschied, weil dann kann ich dieser Person plötzlich begegnen und merke, die ist ganz anders, wie sie mir beschrieben wurde. Die ist gar nicht so, wie ich dachte. Die ist ja viel netter oder vielleicht manchmal auch viel doof. Aber im Normalfall macht es einen Unterschied, wenn ich jemanden persönlich erlebe, erkenne oder wenn ich nur Geschichten über ihn höre oder sie. Und wisst ihr, am Freitag habe ich ein interessantes Gespräch gehabt und wir haben ja, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben aktuell 4 TSE-Studenten. Einer davon sitzt gerade hier. Dodo, du darfst mal kurz winken. Hi. Dodo, die Jugend kennt sie schon relativ gut, die anderen wahrscheinlich weniger, weil sie eigentlich morgens normalerweise eher in Stuttgart im Einsatz auch ist. Und ich feiere es voll, dass du heute Morgen hier bist. Und Dodo ist zusammen mit 3 weiteren TSE-Studenten, also TSE, unsere Ausbildungsstätte vom BFP, kommen sie jeden Sonntagabend, bevor sie nach Erzhausen fahren, noch nach Heilbronn vorbei und helfen uns gerade in Heilbronn den Campus wieder zu stärken. Und ich finde es total krass und wir haben auch hier, ich finde es super, dass wir eine theologische Ausbildungsstätte haben, wo du das Theoretische lernst. Du lernst, was wie die Bibel ist, was wer Jesus ist, du studierst, du lernst ein bisschen Griechisch, ein bisschen Hebräisch, all so diese Basics eben, die man so als Pastor gut brauchen kann. Aber in der Praxis sieht es oft ganz anders aus. So, und wir hatten am Freitag ein super Gespräch über das Thema Theorie und Praxis und wie wichtig das ist, wo ich gesagt habe, für mich, ich bin ein großer Fan, ich hasse Krisen, aber ich liebe Krisen auch. Warum? Weil Krisen sind immer unnötig, weil sie machen Druck, sie machen Stress und du bist immer am Kämpfen. Aber wenn ich in mein Leben schaue, habe ich in Krisenzeiten den größten Wachstum erlebt. Ich bin meistens aus den Krisen stärker rausgegangen, wie ich hineingegangen bin. Und das habe ich im Studium nicht gelernt. Ich hatte mal einen Kurs zum Beispiel, der hieß Kommunikation als Leiter. Da haben wir so Konfliktgespräche geübt mit Leuten. So. Ich kann euch nicht sagen, ich bin seit 10 Jahren Pastor. Ich habe schon so viele Konfliktgespräche, ich habe kein einziges. War so, wie wir es geübt haben. So. Weil am Ende hast du immer die 50-50-Chance, dass es auch schlecht ausgeht. In dem Übungsgespräch war natürlich immer das Ziel, dass wir uns am Ende vertragen und lieb haben, weil wir sind ja alle mit dem Herrn Jesus unterwegs. Aber manchmal ist es im Herrn Jesus auch gut, auseinanderzugehen. Hier, Silas, Paulus und Barnabas waren es, glaube ich, die sich auch irgendwo gefetzt haben. Und die Bibel sagt überhaupt nicht, wer von den beiden recht hatte, sondern das heißt, am Ende haben sie sich getrennt und haben beide weiter Reich Gottes gebaut und Gott hat beides gesegnet. So, und das finde ich oft so wichtig, dass wir das auch verstehen. Aber deswegen liebe ich auch, dass wir so eine Ausbildung, so eine Kombi-Ausbildung haben, wo wir sagen, du lernst nicht nur theoretisch, sondern du kannst auch gleich in die Praxis reingehen und merkst, also ich sage ganz ehrlich, hätte ich das in meiner Studienzeit nicht gehabt, ich glaube, ich würde heute nicht mehr hier stehen. Weil es so wertvoll war, dass ich das, was ich gehört habe, auch gemerkt habe, wie unwichtig es in der Realität ist. So, und da kann ich viel lesen, wie man gut kommuniziert und am Ende des Tages merke ich aber, jedes Gespräch ist doch wieder komplett anders. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir merken, wie wir mit Leuten unterwegs sind. Dass wir Menschen nicht nur vom Hörensagen kennen, sondern dass wir sie kennen. Dass ich weiß, wie muss ich jemanden anpacken im Gespräch. Weil es gibt Leute, die brauchen eher die Streicheleinheit. Es gibt Leute, die brauchen manchmal einfach auch den Hieb von der Seite, der liebevoll gemeint ist, damit du aber weißt, okay, hey, das hat jetzt nichts mit dir als Person zu tun, sondern einfach, was du gerade tust, ist einfach nicht gut. Und wir finden in den nächsten Versen von Paulus einfach drei Dinge, die ich finde, die unsere persönliche Gebetsliste ultra erweitern dürfen. Und ich lade dich ein, dass du die mitnimmst. Punkt 1, Gebet für erleuchtete Herzen. In Epheser 1, Vers 18 lesen wir, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Wir haben ein reiches und herrliches Erbe in Jesus. Es gibt so viele gute Dinge, die noch kommen werden. Egal wie anstrengend dein Leben gerade ist oder wie gut dein Leben ist. Wenn dein Leben gerade gut ist, Halleluja, es wird noch besser werden bei Jesus. Wenn dein Leben anstrengend ist und schwierig ist, dann Halleluja, hab eine Hoffnung, weil es wird besser werden. Und wisst ihr, es heißt hier diese Herzen. Und steht hier im Urtext, im Griechischen, tatsächlich das griechische Wort für Herz, also Kardios, und nicht für Verstand. So, Paulus betet nicht dafür, dass unser Verstand erhellt wird und wir kognitiv mehr über das Wort Gottes begreifen und wer Jesus ist, sondern er sagt, dass unsere Herzen erleuchtet sind, dass wir mehr begreifen. Das ist für mich ein sehr ermutigender Vers. Warum? Es heißt nicht, dass ich super klug sein muss, um die Bibel zu verstehen, um Gott zu verstehen, sondern ich brauche ein Herz, der sagt, hier bin ich, hier ist mein Herz, offenbar du dich mir. Und dann werden wir erleben, wie Gott uns Offenbarungen auch schenkt. Es geht darum, dass wir ein empfangsbereites Herz haben. Und wisst ihr, Gottes Offenbarungen werden denen gegeben, die ihn lieben. Das eröffnet uns genau diesen Punkt. Wir müssen nicht super klug sein, um das Wort Gottes zu verstehen, sondern wir müssen es halten und wir müssen ihn lieben. Johannes 14, Vers 15 heißt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Damit wir seine Gebote halten können, müssen wir seine Gebote kennen. Dann müssen wir sie lesen. Und wisst ihr, ich bin seit über 20 Jahren mit Jesus unterwegs und habe immer wieder Momente, wo ich merke, so, okay Gott, ich lese seine Gebote, ich lese die Gesetze und denke mir so, boah, krass. Mache ich alles gar nicht mehr heute so. Merke dann, war auch zum Teil für die Zeit damals gedacht. Also es gibt zum Beispiel gibt einen tollen Vers, da heißt es, wenn wir ein Haus haben, dann müssen wir an unserem Dach einen Zaun drumherum machen. So, jetzt habe ich weder ein Haus noch, wenn wir auf unsere Häuser so schauen, wenn wir nicht gerade bewusst ein Flachdachhaus bauen, dann macht es gar keinen Sinn, dass wir einen Zaun um unsere Dächer bauen, weil da oben steht kaum jemand. Andersrum, an unserem Balkon zum Beispiel, da machen wir ein Geländer drumherum, dass wir nicht runterfallen. So, jetzt kann ich sagen, ja, das ist ein altes Gesetz, man hat ja mit mir nichts mehr zu tun. Oder ich merke, ich kann es doch auch heute noch anwenden und es macht sogar Sinn, das zu machen. So, das ist eins von vielen. So, ich könnte jetzt wahrscheinlich 2 Stunden euch Gebote aufzählen, die Sinn machen, aber das führt zu nichts in dem Moment. Paulus hat aber dieses Herzensanliegen, dass unsere Herzen erleuchtet werden. Und zwar vor allem die wir nicht Juden heißen. Weil das war Paulus' Aufgabe. Paulus, sein Job war, in die Welt zu gehen und den Nichtjuden, den Heiden, das Evangelium zu bringen. Deswegen sitzen wir heute hier, weil ein Paulus losgezogen ist und gesagt hat, ich gehe da dafür. Und ich sterbe da dafür am Ende des Tages auch. Und ich ermutige andere, damit sie das auch erleben. Und wisst ihr, in Apostelgeschichte 28, 18 lesen wir, ihnen sollen die Augen geöffnet werden, damit sie sich vom Dunkel zum Licht und aus der Macht des Satans zu Gott bekehren. Hey, das ist ein Gebet für dich und für mich. Paulus hat es vor über 2000 Jahren schon gebetet, dass wir aus der Finsternis, in der wir drin waren, frei werden. Das heißt, wir dürfen heute genauso beten für die Menschen um uns herum, ob wir sie kennen oder nicht kennen, ob sie sehr eng in unserer Familie sind oder nicht eng in unserer Familie sind, dass sie aus der Kraft des Satans herausgerissen werden und ins Licht kommen. Wie oft betest du für Menschen in deinem Umfeld, die Jesus nicht kennen? So in deiner täglichen Gebetsroutine. Vielleicht ab und zu, wenn wir jetzt mal als Church hingehen und sagen, ja, heute beten wir für Menschen, die Jesus nicht kennen. Aber wie sehr hast du Menschen auf deiner persönlichen Gebetsliste, wo du sagst, die kennen Jesus noch nicht und ich bete, dass sie aus der Dunkelheit ins Licht kommen? Ich glaube, dass es einen Unterschied machen wird. Dann werden sie Vergebung für ihre Sünden und einen Platz im Volk Gottes empfangen. Alle, die durch den Glauben an mich ausgesondert sind, das sagt Jesus in dem Moment tatsächlich in der Stelle. So, Jesus sagt, hey, ich schicke dich los, damit du Menschen begegnest. Damit du Menschen hilfst, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Und Paulus nutzt jede Gelegenheit, um seine Zuhörer daran zu erinnern, dass wir Nicht-Juden gleichermaßen Anteil am Erbe Gottes haben. Und das Erbe besteht in der Verheißung, in dem Segen, den Gott mit Abraham damals geschlossen hat, wo nämlich in dieser Verheißung ein einseitiges Geschenk gemacht wurde. Nämlich Gott hat uns was versprochen und hat gesagt, ich bezahle die Rechnung. Weil damals war es so, dass du, um einen Bund zu schließen, hast du ein Tier in der Mitte durchgeteilt und dann sind alle Vertragspartner sind da durchgelaufen und haben sozusagen, man könnte sagen, so eine Art Blutschuld auf sich genommen. Und in dem Moment heißt es an dieser Stelle, dass nur Gott da durchgegangen ist und Abraham stand daneben und hat diese Segnungen und diese Verheißungen in Empfang nehmen dürfen, schon stellvertretend für uns heute und wir dürfen das ergreifen und dürfen das mitnehmen. Und Paulus macht es aus einem bestimmten Grund, weil er war sich seines Auftrags bewusst und er war sich bewusst, mein Auftrag ist, zu den Nichtjuden zu gehen und denen das Evangelium zu predigen. Ein zweiter Punkt ist, dass Paulus betet um Gottes Kraft und Wirken. Ich weiß nicht, mit welcher Haltung du sonntagmorgens in diesen Gottesdienst kommst. Ob du diesen Sonntag für dich persönlich im Gebet vorbereitest, dass du sagst, ich komme hierher mit einer Haltung, dass ich sage, Gott, begegne du mir. Gott, ich bete, dass du anderen Menschen begegnest. Gott, ich bete, dass deine Kraft und Herrlichkeit heute in diesem Gottesdienst mir und anderen begegnen wird. Und wir lesen weiter in den Versen 19 und 20. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er uns, in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Hey, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Glaubst du, dass die Kraft Gottes in dir wirkt? Wenn ja, lebst du denn auch so? Betest du so? Ich bin so oft in Gemeinden unterwegs, wo ich mir denke, wenn wir wirklich das glauben würden, was wir sagen, dass wir glauben, dann hätten wir komplett anderen Lifestyle oder Auswirkungen in unseren Gottesdiensten, in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden, in unseren Kleingruppen. Wisst ihr, die Welt fürchtet die Atomkraft. Das war hier im Kalten Krieg zum Beispiel, war das schon so, dass das Wettrüsten losging und wer hat die schönere Atombombe und wer kann mehr Menschen killen da damit. Das war das Ziel und da hatten die Leute Angst davor. Ist bis heute so. Wir haben alle so eine latente Angst, dass der Dude in Amerika auf sein rotes Knöpfchen drückt und irgendwann alles hier explodiert. Wir haben die latente Angst, manchmal sehr offensichtlich, manchmal weniger offensichtlich, aber so alle, die sich damit mal beschäftigt haben, wissen, er hat die Möglichkeit, auf diese Knöpfchen zu drücken. So, ich glaube, wenn ein dritter Weltkrieg entstehen sollte, das wird ein ziemlich kurzer Krieg, weil da wird jeder mal auf sein rotes Knöpfchen drücken und dann ist hier nichts mehr da. Dann haben wir Offenbarung, läuft. Aber die Welt fürchtet diese Atomkraft, aber oft nicht den, der sie erschaffen hat. Und wisst ihr, dieses Wort Kraft an dieser Stelle, und es macht ja einen Unterschied, stell dir mal vor, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in uns, sagt die Bibel. Die lebt in uns. Glaube ich das auch? Ich glaube, wenn wir das wirklich glauben würden, dann würde es was mit uns machen. Dann würden wir anders auftreten. Würden wir weniger sagen, ah, hoffentlich kommt irgendjemand, sondern würden wir auf Leute zugehen und sagen, hey, brauchst du ein Gebet? Lass mal für dich beten. Ich kann dir nichts anderes bieten als ein Gebet. Aber ich glaube, dass Jesus die Antwort ist. Und wisst ihr, hier steht im Griechischen ein Wort, das heißt Dynamis. Und dieses Dynamis, daher kommt unser Wort heute Dynamit. Und ich hoffe, ich habe das Bild hier. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie so eine Dynamitexplosion aussieht. Wahrscheinlich wissen es die meisten, aber ich fand es nochmal echt interessant, weil da ist eine gewaltige Kraft dahinter. Ist nicht nur so ein bisschen, wenn du, also ich weiß nicht, ob du schon mal so an Silvester so einen Böller genommen hast und den irgendwie, keine Ahnung, in Schnee oder so, wenn es Schnee gibt, reingesteckt hast, angezündet und so. Die haben schon, da passiert schon was. Und jetzt musst du dir vorstellen, der Gott des Universums, der das geschaffen hat, der dich und mich gemacht hat, der die Welt zusammenhält, schnippt mit dem Finger und wir haben das in unendlichfach. Könnt ihr machen. Gut, dass er es gerade nicht tut. Aber diese Kraft lebt in dir und in mir und ich glaube, wir müssen anfangen zu verstehen, dass wir diese Kraft austeilen dürfen. Die ist nicht dafür gemacht, dass wir sie in uns drin behalten, sondern sie ist dafür gemacht, dass wir anderen damit dienen. Philipper 3, Vers 21 heißt es, er wird unseren schwachen und sterblichen Körper verwandeln, sodass er in seinem verherrlichten, er wird unseren schwachen und sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft. Egal wie du heute hier bist, ob du mit Krankheiten hier bist oder ob du kerngesund bist, es wird besser am Ende. Bei Jesus wird es besser werden. Wisst ihr, ich habe gerade in der Familie eine Situation, wo es nicht so ganz klar ist, ob mein Schwiegervater meine Hochzeit noch erleben wird. Also mein zukünftiger Schwiegervater. Und auf der einen Seite habe ich Gespräche jetzt gehabt, wo ich dann gesagt habe, ey, da ist so viel Leid gerade da. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was ich ihm mehr wünsche. Wünsche ich ihm, dass er heim darf zu Jesus, weil das schön ist, er liebt Jesus. Und wisst ihr, in meinen Augen gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen Heilung und Heilsein. Nämlich Heilsein heißt, ich weiß, wo ich hinkomme am Ende. Und wir fokussieren uns oft so sehr auf das Geheiltsein hier, auf dieses körperliche Gesundsein und verpassen da dabei eigentlich, was da am Ende des Tages da ist. Vor vielen, vielen Jahren, ich habe euch die Geschichte wahrscheinlich schon x-mal erzählt, hatte ich einen Freund, der 19 Jahre alt war, dreimal Leukämie bekommen hat. Und weißt du, mit 19 Jahren, da könnte ich sagen, du hast dein ganzes Leben noch vor dir. Und wir haben als Kirche ein Jahr lang auf den Knien gebetet und um Heilung gefleht vor Gott, gefastet und gemacht und getan. Und es gab immer Auf und Abs. Und am Ende kommt dieser 19-jährige junge Mann und sagt, ich weiß, wo ich hin darf. Ich werde zu Jesus gehen, da bin ich gesund. Und ihr werdet neidisch sein, weil ich da schon bin, während ihr noch hier sein müsst. Hey, das war das weirdeste und komischste Telefonat, das ich geführt habe, 2 Tage bevor er gestorben ist, weil er im Krankenhaus war. Ich durfte ihn nicht besuchen in dem Moment. Und ich habe mit ihm über seine Beerdigung geredet, wie er die gerne haben möchte. Und er sagt zu mir, Sven, ich möchte ein Freudenfest haben an meiner Beerdigung. Die Leute sollen sich freuen, dass ich kein Leid mehr habe. Die sollen nicht weinen, weil ich tot bin, sondern die sollen sich freuen, weil ich bei Jesus bin. Hey, und das hat meinen kompletten Blick auf das Sterben verändert damals. Weil ich gesagt habe, was ist das für eine Einstellung zu sagen, der hätte noch sagen können, hey Gott, ich bin echt böse auf dich oder enttäuscht, dass du mich nicht gesund machst und mir nicht noch 20, 30, 40, 50, 80, 100 Jahre schenkst. Nein, er sagt, ich weiß, wo ich hinkomme, ich habe meinen Lauf vollendet und ich darf am Ende bei Jesus sein. Hey, und ich glaube, dass das einen riesen Unterschied macht, wenn wir das in unser kollektives Verständnis hineinnehmen, dass wir Menschen heil machen dürfen. Und das heißt nicht, dass du und ich das machen, sondern dass wir ihnen von der Kraft erzählen dürfen und ihnen diese Kraft zeigen dürfen, die sie heil macht, nämlich Jesus Christus. Amen. Und dass wir sagen dürfen, wenn Heilung passiert, Halleluja, lasst uns ein Freudenfest feiern, wenn Gott sagt, es ist auch in seinem Willen, dass wir hier auf der Erde gesund sind. Aber lasst uns noch mehr uns freuen, wenn Menschen den Lauf vollendet haben und bei Jesus sein werden. Warum? Weil dort wird es das nicht mehr geben. Und darauf freue ich mich. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich habe Leiden in meinem Körper, ich habe irgendeine Behinderung oder irgendeine Beeinträchtigung, dann lass das als Hoffnung für dich gelten. Es wird besser werden. Der Auferstehungsleib, den uns die Bibel verspricht, wird perfekt sein. Kein Makel, kein Problem mehr. Halleluja, oder? Wenn es um Kraft geht, dann müssen wir uns bewusst machen, dass es am Ende eben um die Kraft Gottes geht. Und ich habe ein Zitat gefunden von einem Baptistenprediger aus dem 20. Jahrhundert war es. Frederick Brotherton Mayer heißt der gute Mann. Und der hat gesagt, es geht um Kraft, es geht um seine Kraft, es geht um große Kraft. Denn weniger würde nicht ausreichen. Es geht um überschwänglich große Kraft, die alles Denken übersteigt. In Epheser 3, Vers 20 heißt es, egal wie groß du träumst, die Kraft Gottes wird es übertreffen. Deswegen lade ich dich ein, fang an groß zu träumen, weil Gott kann und will es übertreffen, sagt sein Wort. Und deswegen lasst uns anfangen zu glauben, dass diese Dynamiskraft in mir wirkt und durch mich wirkt. Aber das braucht Zeiten, wo wir mit Jesus zusammen sind, im Gebet und im Wort, wo wir sagen, Gott, was ist dein Wille und wo soll ich deine Dynamiskraft hinmachen? Weil du kannst diese Kraft hat immer auch den Faktor der Zerstörung. Und wenn ich Kraft falsch einsetze, dann gehen Dinge kaputt. Hast du vielleicht schon mal erlebt. So, mein Bruder ist so ein Typ, der kriegt alles kaputt. So, Tupperschüsseln sind ja anscheinend unkaputtbar. Mein Bruder hat noch jede Tupperschüssel kaputt gekriegt. So, ich auch, aber warum? Weil falsche Nutzung. Wenn wir Kraft falsch einsetzen, du kannst ins Fitnessstudio gehen, an ein Gerät trainieren. Wenn du es falsch benutzt, dann machst du mehr kaputt, wie dass du Muskeln aufbaust. Und genauso können wir mit der Kraft Gottes viel mehr Schaden anrichten, wie wir Schönes schaffen können, wenn wir es nicht richtig einsetzen. Deswegen ein drittes Gebet, das Paulus in diesem Epheserbrief-Part drin hat, ist das Gebet um Weisheit und Führung für die Welt. Da kommt so ein Doppelschlag rein. So, zum einen sagt er, lasst uns für Weisheit beten, weil die Bibel sagt auch, wenn es uns an Weisheit mangelt, dann dürfen wir Gott darum bitten. Cool, oder? Wenn du sagst, ich habe gerade keinen Plan, was ich machen soll, frag Jesus. Lass andere Menschen in deinem Leben beten und verrate ihnen vielleicht nicht direkt, was deine möglichen Wege sind, sondern sag, hey, hör mal rein, was Gott dir sagt. Wenn ich wichtige Entscheidungen treffen muss, dann bin ich so ein Typ, ich durchdenke Szenarien und dann habe ich am Ende, keine Ahnung, Szenario A, B und C und dann gehe ich zum Menschen und sage, hey, ich habe eine wichtige Entscheidung zu treffen, hör mal für mich hin. Ich habe A, B oder C, ich erkläre dir nicht, was es ist, aber geh mal zu Gott und frag mal, was er dir für einen Buchstaben geben würde oder eine Zahl oder was auch immer. Einfach, dass du nachher weißt, es ist eindeutig für mich. Und ich habe meistens erlebt, dass ich so 5 oder 10 Leute dann eingeladen habe, hey, mach das mal. Und dann habe ich zurückgefragt, dann haben es 4, 5 haben dann gesagt, ja, ich habe was gehört. Und in den allermeisten Fällen haben sie die gleiche Richtung nachher gehört. Aber sie wussten nicht, worum es geht. Und das ist der wichtige Punkt, weil wir sind ja ganz oft so, dass wir helfen wollen. So, wenn ich dir jetzt erkläre, was mein Problem ist, und ich dir meine Lösungswege erzähle, die da vor mir liegen, dann fängst du an, darüber nachzudenken, ja, was würde ich denn machen oder was würde ich denn empfehlen? Und in dem Moment kann es auch Gottes Willen entsprechen, gar keine Frage, aber wenn ich sage, ich möchte wirklich nur das hören, was Gott für mich vorhat, dann muss ich den Leuten so wenig Informationen wie möglich geben. Und wenn dann plötzlich was kommt und sie vielleicht auch ohne die Informationen dir auf den Kopf zusagen können, was das ist, dann weißt du, hier hat Gott definitiv geredet. Wir lesen die letzten Verse, Epheser 1, 21 bis 23. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles in der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde gesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus und der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Jesus beschenkt die Gemeinde mit Gaben, mit natürlichen Gaben, mit geistlichen Gaben, aber Gaben, die eingesetzt werden müssen. Deswegen wollen wir gleich nochmal in eine Worship-Zeit hineingehen und wir wollen aber auch den Raum aufmachen für Zeugnisse, für Eindrücke, für Gebete, für wenn du sagst, hey, ich bin heute Morgen hier und ich brauche ein persönliches Gebet. Ich würde sagen, unser Campusrat wird bestimmt bereit sein, aufzustehen und zu beten. und sich hier im Raum zu verteilen. Wenn du gerade niemanden findest, aber sagst, ich brauche ein Gebet, dann wir sind alle dazu berufen, füreinander zu beten, dann schnapp dir einfach irgendeine Person, die dir in dem Moment vertrauenswürdig erscheint und geh hin und lass dich segnen. Aber die Gemeinde soll ein Ausdruck und ein der Gegenwart Gottes sein. So, das heißt, wenn du hier reinkommst, dann ist mein Herzenswunsch als Pastor, dass du die Herrlichkeit Gottes hier aus der Luft schneiden kannst. Das ist mein Wunsch. Das haben wir nicht jeden Sonntag, aber das haben wir immer wieder. Und ich glaube, wenn wir anfangen zu sagen, hey, ich habe eine Herzenshaltung von, das soll so werden, dann wird es auch immer mehr so passieren. Das Bild veranschaulicht auch wieder das Bild vom Leib, die Einheit der Gemeinde und dass jedes Gemeindeglied mit allen anderen verbunden ist. Wenn es einem von uns schlecht geht, dann geht es allen nicht gut. Das ist natürlich, wenn du jetzt merkst, als Beispiel, du brichst dir den Arm, jetzt ist natürlich dein Körper grundsätzlich irgendwie beeinträchtigt, aber nicht alles leidet gleichmäßig schlecht, sondern dein Arm hat jetzt halt Probleme. Aber in dem Moment, wo Arm oder Bein oder irgendwas an dir kaputt geht, fängt der Rest deines Körpers an, das zu kompensieren. Und genau dafür ist die Gemeinde auch da. Wenn es dir nicht gut geht, dann komm hierher, weil das sind Brüder und Schwestern, die anfangen, mit dir zu beten, für dich da zu sein und mit dem wir gemeinsam Gott dienen und dir dienen können und Gott anbeten. Amen. Was ich immer wieder spannend finde, ist auch der Gedanke, dass jede Regierung von Gott eingesetzt ist oder, ich sag mal, mindestens toleriert wird. Und es fordert mich allein an dem Punkt heraus, wenn ich überlege, hier 1933 bis 1945 zu sagen, auch eine Adolf Hitler hat Gott gewähren lassen. Da denke ich mir, okay, was der dem Volk Gottes angetan hat, das kann ich mir nicht, das übersteigt meinen Verstand, dass Gott da gesagt hat, okay, lass ich laufen. Wir haben sehr viel bezahlt im Nachhinein. Geistlich und auch auf allen anderen Wegen. Also wir haben unsere Konsequenzen durchaus mitgenommen als Deutsche. Aber, und ihr wisst, ich bin eigentlich nicht so politisch unterwegs, dass ich jetzt euch irgendwie jetzt erzähle, es geht an die Wahlen, also das erzähle ich euch jetzt, aber ich erzähle euch nicht, was ihr wählen sollt. Aber Paulus fordert uns hier auf, dass wir für unsere Regierenden da sein sollen und beten sollen. Jetzt bist du nicht unbedingt Berater von, keine Ahnung, noch ist Olaf Scholz, wer auch immer danach kommen wird. Jetzt bist du nicht die Person, die da in dem Fall Einfluss hat, aber du hast Einfluss im Geistlichen. Du kannst beten. Wenn du wählst, kannst du im Vorfeld beten und sagen, okay Gott, welche Partei wird am Ende am meisten Reich Gottes bauen? Es ist Arbeit, warum? Weil wir müssen uns mit dem ganzen Papierkram auseinandersetzen. Also ich sage euch eins, Wahl-O-Mat hilft nicht. Ich mache das jedes Mal aufs Neue und muss immer die Rechtsradikalen wählen, weil die in ihrem Parteiprogramm dummerweise am ehesten den biblischen Dingen entsprechen. Ich wähle die aber nicht, weil ich mir denke, nee, extrem ist immer schlecht, egal ob extrem links oder extrem rechts. Völlig egal, immer schlecht. Die goldene Mitte ist aktuell politisch gesehen leider auch nicht so hilfreich. Deswegen brauchen wir viel, viel Weisheit, wenn wir unser Kreuz setzen. Weil die Frage ist, setzen wir unser Kreuz? Oder sagen wir, nee, ja, irgendwie wird es schon. Weil wenn wir es nicht setzen, wird es auch gesetzt. Nur halt nicht von uns. Aber wir können anfangen zu beten. Und wisst ihr, dieser revolutionäre Gedanke, und ich habe euch den mitgebracht von 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Frieden und in Ruhe und Frieden leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Hey, und das ist ein revolutionärer Gedanke, weil ihr müsst euch vorstellen, zu dieser Zeit hat ein Kaiser Nero regiert in Rom. Und wer sich ein bisschen geschichtlich auskennt, weiß, unter Kaiser Nero hatten die Christen nicht viel Freude. Da waren die im Untergrund, da haben die sich versteckt, da wurden die getötet. Da wurden die nicht nur getötet, sondern da wurden die wirklich ausgeweidet zum Teil auch. Wirklich nicht schön. Und Paulus geht hin und sagt, genau für die betet ihr. Egal wen du wählst und egal wer am Ende des Tages Kanzler oder Kanzlerin oder was auch immer bei uns wird, wer diese Rolle des Leiters dieses Landes bekommt. Unsere Aufgabe ist, für diese Person zu beten. Für seine Berater zu beten oder ihre. Für all die, Dinge, die Einfluss nehmen auf diese Person. Und da können wir Einfluss nehmen, egal ob du jemals dieser Person in deinem Leben begegnen wirst oder nicht. Unsere Aufgabe ist es, dass wir für diese Menschen beten. Und ich lade euch ein, heute Abend, wenn ihr zum Gebetsabend kommt, dass einfach ein Teil dieses Gebetsabends bitte auch darum gehen wird, dass wir beten für unsere Regierung. Dass wir weiterhin, weil es ist wahrscheinlich gar nicht hochgradig prophetisch, wenn ich hier hinstehe und sage, dass es eine Zeit geben wird, wo wir uns nicht mehr einfach so treffen werden. Dass wir momentan, wir haben Anfang des Jahres, da passiert es immer, dass man ja, wenn man hier spendet, auch eine Spendenbescheinigung in die Hand gedrückt bekommt, wo Vater Staat dir im besten Fall sogar noch ein bisschen Geld erlässt oder dir sogar wieder was zurückgibt. Ich glaube, es werden Zeiten kommen, wo du spenden darfst, ohne dass du da was dafür zurückbekommst. Und deswegen lass uns beten, dass es so lange wie möglich wir diesen Segen mitnehmen dürfen, den wir da gerade haben. Aber ich glaube, wir werden ihn schneller verlieren, wenn wir nicht dafür beten. Wisst ihr, geht weiter in dem Text. Das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude, wenn wir für andere beten, wenn wir für Leitende beten, wenn wir für die Regierung beten. Weil er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Wisst ihr, ich finde es einen revolutionierenden Gedanken Gottes, dass mein Gebet was verändern darf. Ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe auch nicht, welche Gebete Gott in seinem Herzen so anrühren, dass er sagt, okay, jetzt höre ich drauf und mache das anders, wie ich es vielleicht vorher geplant habe. Aber ich erlebe immer wieder, dass es passiert. Deswegen bete ich für die unmöglichen Dinge, weil ich glaube, dass sie passieren können. Deswegen lade ich dich ein, lasst uns eine Gemeinde sein, die nicht aufhört, Beter zu sein. Lasst uns nicht aufhören, für Menschen zu beten, dass sie Gott kennenlernen. Und wenn sie ihn kennengelernt haben, dass sie tiefer in der Erkenntnis wachsen. Und lasst uns beten, dass wir die Kraft Gottes erleben und dass er dich und mich gebraucht. Weil wir sind die Werkzeuge in seiner Hand. Und ich lade dich ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Und Jesus, danke für deine Gegenwart und danke für deine Kraft. Danke, dass du der Gott bist, der den Unterschied macht in meinem Leben und im Leben von jedem Einzelnen. Und Jesus, wir wollen wirklich beten, dass du unsere Herzen anrührst, dass du uns gebrauchst, wie nur du uns gebrauchen kannst, Jesus. Und Jesus, ich bete, dass wirklich wir hier wirklich erleben dürfen, wie wir wachsen dürfen in Weisheit, in Erkenntnis, wer du bist, wie du bist, was du vorhast, Jesus. Und danke, dass du der Gott bist, der all diese Dinge tun kann, egal wie unmöglich sie manchmal scheinen. Und jetzt wollen wir dir Raum geben, dass du wirken kannst jetzt unter uns.